Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Nick Kyrgios sorgt für einen neuen Spitzenreiter an der Spitze der Weltrangliste. Ayla Tomljanovic unterstützt ihren Sieg gegen Serena Williams noch weiter und steht auch im Viertelfinale. Insgesamt haben wir dann doch einige sehr interessante Ergebnisse in den letzten beiden Tagen erlebt. Herzlich willkommen zu einem neuen Daily hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de zu den US Open. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Morgen werden wir endlich mal einen Daily haben, wo wir uns um die anderen Hälften kümmern. Wir werden gleich noch ein bisschen über die Matches unter anderem von Jule Niemeyer sprechen, aber wir müssen natürlich heute dann wieder die Hälfte besprechen, die heute dran war heute Nacht, und das machen wir jetzt zum vierten Mal hintereinander. Es ging leider nicht anders. Nick Kyrgios steht im Viertelfinale der US Open und er zeigt eine Seriosität, ja seit Stuttgart auf Rasen, die wir so vielleicht nicht mehr von ihm erwarten. Haben. Er hat gegen Daniil Medvedev gewonnen mit 7:6, 3:6, 6:3, 6:2. Hat im ersten Satz drei Satzbälle abgewehrt im Tiebreak, gewinnt diesen Tiebreak mit 13:11. Danach verliert er den zweiten Satz mit 3:6, aber dann hat er einfach nur noch Gas gegeben und nur noch eine Einbahnstraße abgeliefert. Er hat Daniil Medvedev, naja, wie einen normalen Tennisspieler aussehen lassen heute, hatte ich das Gefühl.
Ja, spannendes Match. Also eine schöne, warte mal, ich muss das nochmal ganz kurz machen.
Mhm.
Sorry.
Kein Problem. Einfach los.
Was hattest du nochmal gesagt? Dann kann ich darüber nochmal
einsteigen. Er lässt Medvedev wie einen normalen
Tennisspieler aussehen, ja.
Mhm.
Genau so war's. Also wenn wir jetzt ein bisschen aufs Match gucken, das Problem von Medvedev, also jetzt rein aus taktischer Natur, war aber wahrscheinlich einfach, dass er nicht so richtig durch die Defensive von Kyrgios durchgekommen ist. Und dann ja auch irgendwann das Gefühl hatte, er muss es über die Vorhand lösen. Also wenn wir an Medvedev denken, dann denken wir daran, auf der Rückhand ja kaum Fehler machend, einfach in der Lage, sehr viel darüber zu dominieren, auch eben aus seinen spektakulären Läufen hinaus, und die Vorhand ist dann so ein bisschen der Bonus. Und wenn er richtig gut drauf ist, gerade auf den Hardcourts, dann kann er auf Vorhand wie auf Rückhand richtig viel Druck machen, auch durch den Gegner durchkommen. Und hier hat er sich unglaublich schwer getan, durch die Defensive von Kyrgios durchzukommen. Und dadurch sah er dann eben aus wie ein normaler Tennisspieler. Und dazu hat er dann noch ein Problem gehabt, und das finde ich unterstreicht mal ganz schön, warum wir im Tennis häufig darauf achten, wie viel erste Aufschläge jemand reinbekommt. Am Ende hatten Medvedev und Kyrgios quasi dieselben Zahlen bei gewonnenen ersten und zweiten Aufschlägen. Mhm. Der Unterschied waren 12% mehr erste Aufschläge drin für Kyrgios. Ansonsten wirklich war es spiegelgleich. Nur Kyrgios bekommt mehr erste Aufschläge rein und gewinnt am Ende hier das Match mit 9 Punkten Unterschied. Und die 9 Punkte lassen sich quasi genau aus der Quote erklären. Die hat heute Medvedev gefehlt, Kyrgios hat sie gehabt, deswegen konnte Kyrgios quasi beim eigenen Aufschlag konnte er sich relativ sicher sein, dass er ihn durchbringt, und dann beim Rückschlag von Medvedev hat er ziemlich viel Gas gegeben, ziemlich viel Risiko gegangen. Also war er eigentlich eine Pete Sampras-Gedächtnisveranstaltung hier von Kyrgios.
Es war wirklich eine Pete Sampras-Gedächtnisveranstaltung. Was mir allerdings jetzt im Moment sehr imponiert bei Nick Kyrgios ist, wie er sowohl über Vorhand als auch über seine wirklich schwächere Rückhand dann Matches dominieren kann. Er muss sie gar nicht so verstecken. Wir sprechen gleich noch über Matteo Berrettini, der damit durchaus auch Probleme hat, seine Rückhand zu verstecken, und das eigentlich auch ganz gut schafft. Nick Kyrgios schafft das auch, und er hat einen Weg gefunden, mit dieser Rückhand Winner zu schlagen, beziehungsweise Spiele dann auch offen zu gestalten, weil die spielte relativ flach. Da ist jetzt nicht unbedingt groß Spin hinter oder dass man denkt, das sind die unmöglichsten Schläge, die er da rausholt, aber er macht das relativ gut. Er ist im Moment ein ziemlich kompletter Spieler, können wir fast sagen.
Ja, das glaube ich, können wir so festhalten. Also sie hilft ihm ja sowieso immer beim Return, weil er da einfach blocken kann auf der Seite. Aber das Problem war und ist auch manchmal noch, wenn er eben dann in die Grundlinienduelle rein muss, dass er da dann eher zurückschiebt. Und wenn er zu kurz zurückschiebt, dann kommt halt der Gegner und bringt einen relativ sicheren Ball im Court unter Mais dann zum Winner. Nur hier hat er Tiefe drin gehabt. Er war in der Lage, ihn schön cross zu setzen, aber auch mal die Linie entlang zu gehen. Und das heißt, das war für Medvedev jetzt nicht der einfache Weg, um hier Punkte zu machen. Und deswegen musste Medvedev dann eben auch irgendwann in die Vorhand reingehen. Und in der Vorhand kann Kyrgios verteidigen und natürlich auch angreifen. Und so war dann wirklich eben keine so ganz einfache Öffnung im Spiel von Kyrgios drin. Und das ist ja, was du dann auch mit dem kompletten Spiel meinst. Über Auflag müssen wir sowieso nicht reden. Und der Return, der war eben gut genug, um hier in dem Match gegen Medvedev zu bestehen, lag aber eben auch daran, dass Medvedev nicht so viele erste Aufschläge reinbekommen hat, wie zum Beispiel ein Kyrgios.
Nick Kyrgios hat im ersten Satz 3 Satzbälle abwehren müssen und dort hat er wirklich hervorragendes Tennis gezeigt, gerade als er diese Satzbälle abwehren musste. Er hat Stops gespielt, er hat Medvedev mit ans Netz geholt, er hat mit der Vorhand dominieren können, er hat zwischendurch Serve und Volley gespielt. Auch hier hat er es extrem gut gemixt, meiner Meinung nach. Und ja, er hat ziemlich viele Unforced Errors gehabt, aber das hat er mit fast 60 Winnern dann wieder ausgeglichen. Also auch da muss man sagen, im ersten Satz gerade, und das war vielleicht die kritischste Situation, wenn den Satz Medvedev gewonnen hätte, dann hätte ich mir vorstellen können, dass er das Match gewinnt. Aber dass er dort in diesen 3 Satzbällen dort hier so eine Leistung zeigt, Chapeau.
Ja, und einer Satzbälle war auch auf dem Aufschlag von Medvedev. Mhm. Und da hat er wirklich einfach einen richtig schönen, tiefen Return auf der Rückhand die Linie entlang gesetzt. Und das andere, was du angesprochen hast, ans Netz geholt, selber am Netz gewesen. Wir haben Stopbälle gesehen. Und der Tiebreak des ersten Satzes, der lässt sich nochmal gut angucken. Ist nicht so, dass das Match danach total in der Qualität abgefallen wäre, aber der Tiebreak ist schon sehr gut. Und ja, also es ist jetzt natürlich nicht die totale Überraschung. Ich hatte vor dem Turnier gesagt, dass ich erwarten würde, dass Medvedev das in dem Best of 5 gewinnt. Aber das war hier ganz klar nicht der Fall. Müssen dann eben auch festhalten, die ersten 3 Sätze waren ungefähr auf Augenhöhe und dann ist Medvedev doch ein bisschen abgefallen. Also da war dann irgendwie, der erste Aufschlag hatte nicht mehr so einen Biss. Er ist dann nicht mehr so richtig in diese Ballwechsel reingekommen. Da sind dann auch die Fehler hergekommen, die relativ wenigen Unforced Errors, die er gemacht hat. Also das war dann ein bisschen enttäuschend von Medvedev, aber davor war das schon absolut eine Veranstaltung auf Augenhöhe.
Können wir sagen, dass Medvedev vielleicht so ein ganz kleines bisschen entschlüsselt ist? Weil wir haben letztes Jahr sehr häufig darüber gesprochen, dass niemand so richtig gegen dieses unorthodoxe Spiel ankommt, gegen diese flachen Schläge, gegen diese Defensive ja auch, die Medvedev immer wieder ausgezeichnet hat. Die Ergebnisse in diesem Jahr waren nicht so, wie man das von einer Nummer 1 der Weltrangliste dann auch erwartet. Ja, er hat Los Cabos gewonnen, das war ein 250er Turnier, aber zum Beispiel auch schon in Cincinnati Halbfinale verloren gegen Stefanos Tsitsipas in 3 Sätzen, auch vorher gegen Taylor Fritz nicht unbedingt überzeugen können. Und ich habe so ein ganz kleines bisschen das Gefühl, dass die großen Konkurrenten sich so ein bisschen auf sein Spiel eingestellt haben und jetzt halbwegs wissen, was da kommen wird. Im Gegensatz zum Beispiel zu Nick Kyrgios, bei dem man nicht unbedingt immer weiß, was da kommen wird.
Gut, aber man weiß natürlich bei ganz vielen, was kommen wird. Man weiß auch, was bei Djokovic kommen wird, besiegt ihn halt trotzdem selten.
Ja.
Aber du hast schon natürlich schon recht, das Brennglas ist natürlich auf jemand wie Medvedev viel mehr drauf, als es jetzt bei Kyrgios gewesen ist. Und das Ding bei Medvedev ist ja irgendwie ein komisches Jahr gewesen. Eigentlich war das ja super Australian Open, bis er dann dieses Finale nach 2-0-Satzführung und Breakbällen abgibt. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, aus der Verletzung ist er nie so richtig in Topform zurückgekehrt. Er hat er nie irgendwie mal so eine richtige Topform erreicht. Hat er dann diese Grasfinals verloren, was ein bisschen überraschend und halt auch enttäuschend war. Ich meine, zum Beispiel gegen Tim van Rijthoven. Auch in Halle hat er nicht die Spitzenleistung abgerufen. Da hatte man noch sagen können, naja, ist so, ist gerade erst von der Verletzung zurückgekommen. Dann auf den Hardcourts eben auch eher überraschende Niederlagen drin gewesen. Die Konstanz, das Niveau, vielleicht auch irgendwie so die Toughness im letzten Moment, die sind im Moment nicht da und genau das bietet Kyrgios.
Daniel Medvedev hat seine Weltranglistenposition Nummer 1 verloren nach diesem Match. Es können jetzt noch Rafael Nadal, Casper Ruud oder Carlos Alcaraz die Nummer 1 nach diesem Turnier werden. Medvedev wird jetzt in den nächsten Monaten wieder versuchen, an diese Spitze zurückzukehren. In einem Jahr, in dem Novak Djokovic 2 Grand Slams nicht spielen konnte und eins davon gespielt hat, es dafür keine Punkte gab. Er ist jetzt auf Platz 7 in der Weltrangliste runtergerutscht. Und bei Nikiraz können wir sagen, der hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Der hat auch für Wimbledon keine Punkte gekriegt, ist aber trotzdem jetzt unter den Top 20 in der Weltrangliste. Ist lange her, dass wir ihn dort gesehen haben in diesen Sphären.
Ja, haben wir ihn schon mal. Ja doch, er war schon mal knapp an den Top 10 dran. Genau.
17. Im Race.
Da gehört halt im Moment auch hin, ne? Also mit den Wimbledon-Punkt wäre wahrscheinlich Top 10 im Race. Ja, aber große Fragen natürlich bei ihm, sehen wir den jetzt noch groß nach den US Open? Also was wird der noch spielen? Der wird ja jetzt erstmal rüberreisen und wen nicht beim Laver Cup, nicht beim Davis Cup. Gucken, ob der jetzt eher mal eine größere Pause nimmt. Wäre ja auch völlig okay. Dürfen wir in Australien eben nie vergessen, wie lange die unterwegs sind. Also mal schauen, was sich daraus noch entwickelt. Aber jetzt sind wir so erstmal bei den US Open und sagen wir, wie es ist. Er hat natürlich eine realistische Chance, das Turnier hier zu gewinnen.
Das hatte er und er ist vor allen Dingen jetzt, naja, vielleicht kann man sagen, der Favorit in der oberen Hälfte. Er trifft jetzt auf Karen Khachanov. Und Karen Khachanov hat gestern gegen Pablo Carreño Busta gewonnen in 5 Sätzen. 4-6, 6-3, 6-1, 4-6 und 6-3. Und er hat eins der meiner Meinung nach strangeren Matchups gegen Carreño Busta, weil ich habe vor dem Match gedacht, ja, dann wird Carreño Busta schon der Favorit sein. Dann habe ich aufs Head-to-Head geguckt und da stand es 5-3 für Karen Khachanov. Da steht es jetzt 6-3. Letztes Jahr ja zum Beispiel haben die das Halbfinale bei Olympia gegeneinander gespielt, wo Khachanov gewonnen hatte. Und Khachanov hat gestern nach verlorenem ersten Satz, wo ich nach dem ersten Satz mir bombensicher war, dass Carreño Busta das Match gewinnen wird, dieses an sich gerissen und am Ende in 5 Sätzen gewonnen. Und Khachanov ist vielleicht etwas so, wo man sagt, den unterschätzt man zwischendurch, weil die Ergebnisse einfach nicht so kommen, weil die Ergebnisse gegen Top-15-Spieler auch nicht da sind. Das ist sein zweiter Sieg seit ewigen Zeiten oder von den letzten 15 Matches, die er gegen Top-15-Spieler bestritten hat. Aber Carreño Busta, den hat er im Sack.
Ja, irgendwie schon. Und da müssen wir natürlich auch sagen, Carreño Busta hat sich Ende des dritten Satzes behandeln lassen.
Ja.
Ist nie ganz klar gewesen, also zumindest für mich nicht. Konnte jetzt auch am Ende nicht rausfinden, was war. Ich hätte jetzt mal getippt auf irgendeine Art von Krankheit oder so.
Ja, Unwohlsein oder so. Ich glaube, ihm war schlecht, weil er hat die ganze Zeit dem Physiotherapeuten angezeigt, dass das ja auf seinen Magen ging, auf seinen Bauch ging, hat er so ein bisschen gezeigt. Und da hat er eine Tablette bekommen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie gegen Unwohlsein war.
Und das Interessante war ja, danach hat er ein relativ kompromisslos Angriffstennis gespielt. Also so, was man auch von ihm nicht kennt, relativ kurz gehalten die Punkte, geguckt, dass er da die Entscheidung gefunden hat. Und ja, du hast gesagt, ein stranges Match. Am Anfang eben wirklich Carreño Busta auf die Art dominiert, die man erwarten würde, einfach durch diese, naja, also durch dieses fast unüberwindbare, immer den Court findende Tennis. Und dann kippt das gegen ihn. Da hatte ich so das Gefühl, so Problem hier, er kommt mit seiner Vorhand, über die er einfach so viel gestaltet, gerade wenn er Inside-Out geht, kommt er nicht so richtig durch die Defensive von Khachanov durch. Und Khachanov ist ja einer dieser großen Spieler, der aber eine sehr, sehr solide Defensive hat. Wo es ihm halt manchmal fehlt, ist, dass er eine Konstante in der Offensive findet. Aber er kommt bei den ganzen Grand Slams auch so weit, weil er eben guten Aufschlag kombiniert mit guter Defensive. Und da hatte ich das Gefühl, oh, hier findet Carreño Busta aber gerade eben nicht so den Weg durch. Dann haben wir diese strange Phase im dritten Satz, wo ihn ja am Ende sogar die Zuschauer ausbuhen, weil er den ziemlich offensichtlich dann abschenkt. Aber gut, das passiert halt im Best of Five. Und dann spielt er einen spektakulären vierten Satz, wo er dann eben mit kurzen Punkten über die Vorhand einfach immer versucht, schnell den Winner zu finden, schnell auf den Punktgewinn geht. Und dann im dritten Satz ist das ja eigentlich Augenhöhe, bis Carreño Busta bei, meine ich, 3-2 das dann auf einmal hergibt, wo das alles auf Augenhöhe war und dann kippt er einfach die letzten paar Spiele komplett weg. Und tja, jetzt ist die Frage, ist es ein Matchup, weil er eben nicht durch die Defensive von Khachanov durchkommt oder war es am Ende einfach das Unwohlsein, war es die Erschöpfung? Ich meine, der hat echt viel gespielt in diesem Sommer. Auf jeden Fall eine bisschen komische Geschichte und am Ende ist Khachanov derjenige, der da steht und naja, verdient das Viertelfinale bei US Open erreicht.
Er ist ja, wie gesagt, ich will das in keiner Weise in Abrede stellen, was Karen Khachanov macht, aber ich hatte immer das Gefühl, dass der vor ein paar Jahren hochgekommen ist und dann so ein bisschen in seinen Leistungen stagniert hat und es ist ja kein besonderes Spiel, was er hat. Was du gesagt hast, er hat eine gute Defensive, er hat einen guten Aufschlag und ansonsten ist er einfach sehr, sehr gut ausrechenbar für die großen Jungs und deswegen hat er auch nie so eine wirklich große Chance gehabt gegen die größeren Spieler. Vielleicht so ein kleines bisschen Berdych Light. Berdych hat früher sehr viele Leute besiegt, aber dann gegen die Top 4 hat er immer auf eine Mütze bekommen oder David Ferrer etc. Karen Khachanov ist so kein ähnlicher Typ, aber er hat die ähnlichen Probleme wie Berdych und Ferrer damals.
Ne, das mit dem Stagnieren trifft schon. Und ich glaube, wir denken im Sport immer, wenn jemand früh gut ist, dann muss er immer besser werden. Aber das ist halt auch nicht immer der Fall. Manche haben das, was sie erreichen werden oder nicht das, was sie erreichen, sondern das, was sie können als Sportler oder Sportlerin, das schaffen sie mit 21 und dann verwalten sie das die nächsten 10, 15 Jahre. Und das Gefühl habe ich immer bei ihm. Ab und an rutscht man richtig gut heraus, so wie Olympia letztes Jahr. Bisschen glückliche Auslosung gehabt, die dann aber komplett genutzt. Nur im Finale dann ja auch nicht wirklich eine Chance gehabt. Bei den Grand Slams kommt er häufig die ersten drei Runden. Das hält ihn ja auch in der Weltrangliste, wo er ist. Davon ab, naja, wir hatten mal diesen einen Lauf in Paris. Aber danach kam dann eben zumindest im Vergleich zu seiner Generation oder dem Besten seiner Generation nicht so viel. Und das habe ich das Gefühl, das ist es. Er geht jetzt ja auch schon als Außenseiter in das Match gegen Kyrgios rein. Mag eng werden, aber ich denke, da muss man Kyrgios schon vorne sehen.
Ich habe jetzt wirklich nochmal nachgeguckt, seine Ergebnisse in diesem Jahr. Da ist keins, was so wirklich raussticht. Es ist immer so Achtelfinale, Viertelfinale, Adelaide im Januar. Da hat er das Finale erreicht, hat er gegen Gael Monfils in zwei Sätzen verloren. Aber ansonsten ist kein einziges Turnier dabei gewesen, wo man sagt, wow, da hat er auch mal richtig abgeliefert. Er hat gegen Novak Djokovic in Belgrad hat er drei Sätze gespielt. In Rom beim Masters Achtelfinale, Roland Garros Achtelfinale, Sertogenbosch Viertelfinale, Halle Viertelfinale. Es ist alles immer so ein bisschen auf diesem Niveau, dass er am Ende diese 3000 Punkte hat, um unter den Top 25 zu stehen. Aber so ein Ausreißerergebnis nach oben hat er jetzt schon lange nicht mehr gehabt und das ist ein Ausreißerergebnis. Und was mir aufgefallen ist, vor allen Dingen in Sätzen 2 und 3, dass er gnadenlos draufgegangen ist, wenn Karen Busta nur einen Zentimeter zu kurz war. Dann war Khachanov in der Pole Position und hat diese Bälle abgeschlossen, hat diese Punkte abgeschlossen und das hat er dann wirklich herausragend gemacht.
Ja, er kann ja durchaus auch vorzügliches Tennis spielen. Wir hatten ja hier vielleicht sein berühmtestes Match damals, als er gegen Rafael Nadal wirklich in 4 Stunden auf Augenhöhe, 4 Sätzen gegen ihn, dürften wahrscheinlich 4 Stunden gewesen sein, auf Augenhöhe gewesen ist, weil er da genau die Art von konsequentem Tennis gespielt hat. Dann erinnern wir uns aber irgendwie an Negativbeispiele. Letztes Jahr Wimbledon, Sebastian Korda, wo die beiden, 12, 13 Mal den Aufschlag im 5. Satz abgeben, weil da dann halt nicht viel kommt. Und das ist halt so die Spannbreite, die uns Khachanov dann abseits seiner soliden Grundlagen präsentiert und warum es aber dann häufig eher kippt ins Matches werden nicht gewonnen, die gewonnen werden könnten.
Karen Khachanov steht in diesem Viertelfinale und er steht ja verdient in diesem Viertelfinale. Das angesprochene Match übrigens gegen Karen Khachanov, das war bei den US Open 2018 hier in der dritten Runde. 5-7, 7-5, 7-6, 6-3, was Nadal damals gewonnen hat. Nadal hat ein Head-to-Head von 8-0 gegen Karen Khachanov, was das Ganze so ein bisschen unterstreicht, worüber wir gesprochen haben. Ja, das Viertelfinale Khachanov gegen Kyrgios werden wir sehen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Wahrscheinlich wird es die Night Session werden, weil die US Open werden sich doch nicht es nehmen lassen, Kyrgios in die Night Session zu nehmen.
Ja, und sagen wir so, das andere Match jetzt nicht so sexy.
Matteo Berrettini trifft nämlich dort auf Kaspar Ruud. Kaspar Ruud hat gestern gegen Corentin Moutet in einem komischen Match gewonnen in 4 Sätzen. 6-1, 6-2, 6-7 und 6-2. In den ersten beiden Sätzen hat Kaspar Ruud kaum Gegenwehr bekommen. Und dann müssen wir auch sagen, dass die Leistung von Corentin Moutet in den ersten beiden Sätzen gestern wirklich schlecht war. Da gibt es kein Drumrumreden, da gibt es auch kein Ja, er hat den Ball nicht so richtig getroffen. Also es war wirklich eine sehr, sehr schlechte Leistung. Im dritten Satz hat Moutet vielleicht auch ein bisschen angestachelt davon, dass Ruud im zweiten Satz eine Verwarnung für ihn gefordert hat, weil er dreimal hintereinander den Ball aus dem Stadion geschlagen hat und warum er keinen Spielabzug bekommen hat. Vielleicht ein bisschen angestachelt davon, den dritten Satz gewonnen. Im vierten Satz war es dann aber sehr schnell wieder Einbahnstraße für Kaspar Ruud und er zieht fast leicht und locker in dieses Viertelfinale ein.
Ja, also zweite Runde, glaube ich, war, wo er ein bisschen Probleme hatte, ne? Aber davon ab, auch hier wieder super solide Leistung. Ist langweilig, das zu sagen, aber so war es ja. Du hast angesprochen, Moutet in den ersten beiden Sätzen kam nicht viel. Ist jetzt die Frage, lag es an den vielen Matches, die er gespielt hat? War jetzt ja nun auch schon Match Nummer 7 hier bei den US Open. War es vielleicht doch das große Stadion, was ihm ein bisschen zugesetzt hat, auch wenn er immer auf cool macht? Da war er dann vielleicht doch nicht mehr ganz so cool. War es das Matchup, wo ihm Ruud einfach wirklich viele tiefe Bälle hinten an die Grundlinie gespielt hat? Ich meine, das war ja dominiert über die Vorhand von Ruud. Einfach immer schön tief an die Grundlinie. Und Moutet hat ihm dann die Fehler gegeben, Ruud auch gut aufgeschlagen, dürfen wir aber Ruud nie vergessen, erster Aufschlag ist gut. Im dritten Satz hat sich das ja auch erstmal so fortgesetzt, ich meine, er hat 4-2 geführt und dann ist Ruud auf einmal ein bisschen nervös geworden, wie auch übrigens Ende des vierten Satzes. Moutet ist da reingekommen, Publikum fand es dann natürlich auch super, weil wenn Moutet viel gut spielt, dann ist da halt auch so ein bisschen Zaubertennis dabei, hat dann auch den Tiebreak, ja, den durchaus gut klassischen Tiebreak gewonnen und ist dann aber sofort wieder im vierten Satz weggeknickt. Also war keine gute Leistung insgesamt von Moutet, auch wenn es zwei Phasen hatte, wie von dir beschrieben, erster, zweiter Satz schlecht, danach war es besser, aber ja, keine gute Leistung von Moutet und Baroud hat einfach gereicht. Also sagen wir mal, Ball tief hoch reinspielen auf hohem Niveau plus guter Aufschlag hat hier gereicht, um weiterzukommen.
Kaspar Ruth steht jetzt in diesem Viertelfinale, hat jetzt vielleicht auch wieder ein paar Kräfte gespart, weil er in der dritten Runde hat, oder in der zweiten Runde hatte er gegen Tommy Paul, dritte Runde, Entschuldigung, gegen Tommy Paul dieses Fünfsatz-Match, diesen Fünfsatz, ja, Krimi gehabt und kann sich jetzt vielleicht wieder so ein bisschen sammeln, weil er braucht diese Kräfte gegen Matteo Berrettini. Der hat gestern gegen Alejandro Davidovic Fokina gewonnen in 5 Sätzen. 3-6, 7-6, 6-3, 4-6 und 6-2. Und hier war es auch. 4 Sätze absolut auf Augenhöhe. Davidovic Fokina hat es sowohl im ersten als auch im vierten Satz geschafft, die Vorhand von Berrettini aus dem Verkehr zu ziehen, selber die Initiative zu ergreifen, selber tief zu spielen. Und dann ist er im fünften Satz ja gestürzt und danach war er nicht mehr derselbe. Und das hat Matteo Berrettini dann ausnutzen können. So ein bisschen hat es letztes Jahr an Oscar Otte erinnert. Das war ja auch gegen Berrettini. Und Berrettini gewinnt in 5 Sätzen und spielt jetzt gegen Kaspar Ruud. Und ich muss sagen, zu 100% überzeugt hat mich Berrettini hier noch nicht bei diesem Turnier.
Das hast du, glaube ich, bisher in jeder Aufnahme gesagt.
Genau.
Ich halte immer so ein bisschen dagegen, einfach weil natürlich ich denke, sein Grundlevel ist so hoch, dass er manchmal gar nicht in die Höhen gehen muss, weil es ihm irgendwie reicht. Und jetzt gucken wir auch hin. Aufschlag kam gestern nicht wirklich. Nur 54% beim ersten Aufschlag sind wir Besseres von ihm gewohnt. Und am Ende hat er hier 15 Punkte Vorsprung und das sind unter anderem die 14 Asse, die er mehr macht. Und das ist halt so ein bisschen das Ding bei Berrettini. Das ist ja jetzt klar, wenn er Four- und Winner reinhaut, das ist schon spektakulär. Aber davon ab ist das ja jetzt einfach häufig eine relativ mechanische Art, aufs Tennis zu gucken. Also wie kriege ich entweder meinen Aufschlag oder meine Vorhand ins Spiel? Der Rest muss gar nicht glänzen, weil ich weiß, dass ich darüber genug Punkte machen werde. Also es ist ein bisschen, wie wahrscheinlich Jan-Lennard Struff sehr gerne Tennis spielen würde. So tut Berrettini seit Jahren Tennis spielen. Und selbst wenn er nicht so in Form ist, und da würde ich zustimmen, er ist im Moment nicht in bester Form, dann ist das halt einfach erfolgreich, weil er halt nebenher auch noch die Nerven hält. Und das muss man ihm immer wieder zugute schreiben. Der wirkt hier weder am Anfang des ersten noch am Ende des vierten Satzes so, als wenn der hier aus der Ruhe geraten würde. Er wusste, ich habe noch den fünften Satz und im fünften Satz, ich werde fit sein, ich werde meine Leistung bringen. Jetzt gucken wir mal, was du so kannst, Davidovic Fokina. Und bei Davidovic Fokina war es dann ja so, wie wir es häufig erlebt haben. Spektakuläre Ballwechsel, alles super toll. Über den Court gerutscht, über den Court gefallen und genau bei sowas passiert dann ja am Ende auch wieder das Problem bei Davidovic Fokina. 2-3 oder 2-4 war es aus seiner Sicht, wo er dann weggerutscht ist. Hoffentlich war da jetzt nicht mehr passiert. Sah aber eigentlich so aus, als wenn er wirklich okay weiterspielen konnte. Und am Ende, da ist Berrettini halt wieder derjenige, der die Leistung bringt, wirklich bis zur letzten Minute. Und das ist bei seinem Gegner nicht der Fall, aus welchen Gründen auch immer.
Ich verspreche, dass sollte Berrettini dieses Turnier gewinnen, ich nicht nach dem Finale sagen werde, naja, aber überzeugt hat er mich nicht.
Kann ja sein, dass er dich dann immer noch nicht überzeugt hat. Wer weiß, wen er hier besiegen muss, unter welchen Umständen. Aber wir haben diese eine Niederlage gegen Daniel Altmaier vor 2 Jahren und ansonsten kommt er ja immer hin, wo er hinkommen sollte. Und er war ja zum Beispiel auch derjenige, der am Anfang des Jahres bei den Australian Open Carlos Alcaraz rausgenommen hat. Alcaraz war spektakulärerer Spieler, keine Frage, aber Berrettini hat inklusive des Tiebreaks im fünften Satz damals die Leistung gebracht.
Aber insgesamt kann man ja auch sagen, dass die Rückhand inzwischen von Kyrgios besser ist als von Matteo Berrettini. Ich habe gestern eine Statistik gelesen, dass Matteo Berrettini in einem kompletten Turnier bislang 7 Rückhandwinner geschlagen hat.
Ja, normalerweise braucht er sie auch nicht. Also wahrscheinlich ist die Rückhand besser, aber ich würde meinen, die Vorhand von Berrettini ist noch besser als die von Kyrgios. Wahrscheinlich werden jetzt einige aufjaulen, aber für mich ist sie schon noch ein bisschen besser, weil da noch ein bisschen mehr einfach drin ist in der Komplexität. Aber vielleicht kriegen wir das Match ja. Ich denke, Chancen stehen ganz gut.
Die Chancen stehen ganz gut. Nick Kyrgios gegen Karen Khachanov und Matteo Berrettini gegen Casper Ruud. Das sind die Viertelfinals bei den Männern, die wir übermorgen erleben werden, beziehungsweise morgen erleben werden. Wir können gerade mal einen Blick aufs Doppel werfen. Dort wird sich nämlich ein sehr, sehr interessantes Feld entwickeln. Gestern haben Rajiv Ram und Joe Salisbury im Achtelfinale gegen Simone Bolelli und Fabio Fognini in zwei Sätzen gewonnen. Treffen auf Hugo Nys und Jan Žilinský. Und Nikola Mektić und Mate Pavic haben gegen die Kevin Kravitz und Andreas Mies-Bezwinger Hase und Oswald gewonnen. In zwei Sätzen treffen jetzt auf Arevalo Roger. Die haben gegen Ali Manarino gewonnen. Dort sind die Viertelfinals auch noch nicht komplett. Auch noch nicht komplett sind die Viertelfinals bei den Frauen. Da werden wir dann gleich drüber sprechen. Und dort hat eine Spielerin ja einen Sieg unterstützt, den sie gegen Serena Williams hatte, und das hat Aida Tomljanovic geschafft, und zum zweiten Mal hintereinander steht sie im Viertelfinale bei einem Grand Slam. Das gleich alles hier bei Chip and Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Eigentlich hatte ich gedacht, naja, wir fangen mit Corey Goff an und ihrer tollen Leistung gegen Zhang Zhuai. Darüber sprechen wir gleich. Aber wir müssen eine Leistung aus der letzten Nacht müssen wir würdigen. Und das ist eine wirklich große Leistung. Aida Tomljanovic hat gegen Ludmila Samsonova mit 7:6 und 6:1 gewonnen und hat ihren Sieg gegen Serena Williams in der dritten Runde, naja, veredelt. Samsonova hat nicht gut gespielt. Knapp 60 Unforced Errors hat sie gestern gespielt. Und das war kein gutes Match von ihr. Aber Tomljanovic hat, nachdem sie gegen Serena Williams dieses absolute Nervenspiel gewonnen hat, jetzt ihre Leistung unterstützt und steht zum zweiten Mal hintereinander im Viertelfinale. Und Tomljanovic entwickelt sich so langsam zu einer kleinen Grand-Slam-Spezialistin. Das ist schon sehr, sehr stark, was sie spielt.
Ja, und sie hat ja hier im ersten Satz 8 Satzbälle abgewehrt. Das war ja so ein bisschen das Kuriose. Die meisten oder ich glaube fast alle, müsst ihr gleich nochmal kurz nachgucken, bei 4:5 aus ihrer Sicht. Und es war so über das Match, also mich beschleicht zumindest das Gefühl, dass es bei Samsonova so ein bisschen der Tank leer war und sie dann doch manchmal ein bisschen zu viel wollte und dass das Tomljanovic dann am Ende in die Karten gespielt hat. Also Tomljanovic, die ja physisch immer auf hohem Niveau gewesen ist, die sehr solide Grundschläge hatte, die früher aber doch schon eher versucht hat, aus Solidität was Besonderes zu machen, also da auch mal auf Winner zu gehen, die vielleicht so nicht da waren und dadurch ein bisschen, naja, ein bisschen zu viele Fehler im Spiel hatte, hat dann irgendwann so ihre Mitte gefunden, wo sie in der Lage ist, einfach sehr viel hinten zu absorbieren, was von der Gegnerin kommt, und dann in den entscheidenden Momenten eben die Stiche zu setzen, die es braucht. Und genau die Art von Tennis hat sie hier wieder gespielt. Wenn man 8 Satz will, abwärts ist immer ein bisschen Glück dabei. Waren auch 2, 3 von Samsonova, wo die eher verzogen hat, aber waren dann eben auch Sachen dabei, wo Tomljanovic sich ihre Gegnerin ausgeguckt hat, war mal ein schöner Stopball dabei oder geschaut, dass sie die Rückhandseite geöffnet bekommen hat, um da mal einen guten Winner reinzulegen. Und im zweiten Satz war die Sache dann so durch, da wirkte Samsonova dann wirklich, als hätte sie so ein bisschen dieser erste Satz gebrochen. Aber dass Tomljanovic den für sich entschieden hat, das unterstreicht halt wirklich nochmal diese Nervenstärke, die wir auch gegen Serena gesehen haben, die wir auch in Wimbledon in diesem Jahr gesehen haben. Sie scheint immer noch so eine natürliche Grenze zu haben, weil sie eben jetzt hier nicht so Winner-Paraden abziehen kann, wie andere Spielerinnen, über die wir gleich noch sprechen werden. Aber es reicht im Moment, um hier 2 der großen Namen aus dem Turnier rauszunehmen.
Und wir müssen sagen, Samsonova ist ein großer Name gewesen. Die hat ein richtig gutes Jahr gespielt und für mich war sie auch ein bisschen favorisiert nach diesem so nervenaufreibenden Drittrundenmatch von Aida Tomljanovic, wo man dann auch sagen kann, ja, da hat sie alles auf den Platz gelassen und dass sie dann vielleicht im nächsten Match nicht zu 100% da ist. Das ist etwas, was dann nur allzu verständlich ist. Aber du hast es gesagt, der erste Satz hat vielleicht Samsonova gebrochen. Vielleicht hat es nur ein einziges Aufschlagspiel sie gebrochen, weil sie führte mit 5-2. Dann holte sich Tomljanovic das 3-5, dann auch das Break zum 4-5. Und dann lag sie bei eigenem Aufschlag mit 0-40 zurück und hat dann am Ende in diesem Aufschlagspiel alleine 7 Satzbälle abwehren müssen. Es war ein Aufschlagspiel, was über 27 Punkte ging und was Tomljanovic am Ende gewonnen hat. Dann ging es in den Tiebreak. In diesem Tiebreak hatte Samsonova nochmal bei 6-5 einen, ja, bei eigenem Aufschlag einen Satzball. Oh, da sind natürlich auch einige vergebene Chancen für Samsonova da gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Und also wenn 8 Satzbälle abgewehrt werden, dann ist es immer ein Zusammenspiel zwischen beiden. Und Samsonova war ein bisschen angespannt und ich glaube, das Angespannte lag daran, dass sie ein bisschen müde war. Vielleicht lag es auch am Druck, aber da habe ich jetzt nichts von ihr gehört. Ich denke, es war eher die Müdigkeit, nur müssen eben 8 Satzbälle auch erstmal abgewehrt werden. Also das passiert nicht nur mit Hilfe der Gegnerin, das passiert auch, indem Tomljanovic in der Lage ist, ihr Spielfehler frei zu halten. Und am Ende stehen dann ja auch bei ihr wirklich nur 9 Winner. Fange ich jetzt schon an mit 9 Winner, wobei man den US Open Statistiken wahrscheinlich einfach in Gänze nicht so trauen kann, werden vielleicht doch ein paar mehr gewesen sein, aber es war auf jeden Fall ein großer Unterschied, was die Anzahl der Fehler zwischen den beiden anging und da war das Problem für Samsonova, dass sie den Ball nicht so im Court gehalten hat wie gegen andere und Tomljanovic ihr aber auch nicht so einfach gemacht hat, weil die Abwehr aus der Athletik kommend einfach gut genug war.
Es gibt dieses eine Foto, wo Ayla Tomljanovic vor dem Match gegen Serena Williams rausgeht und dieses Schild, wo Billie Jean Kings Zitat draufsteht, Pressure is a privilege, einfach so mal anfasst und dann weitergeht. Und Tomljanovic beeindruckt mich sehr, gebe ich oft zu. Das ist etwas, womit ich nicht gerechnet habe und es ist schon ein ziemlicher Sieg des Willens da gewesen.
Ja, das Ding ist jetzt allerdings natürlich, sie ist in jedem kommenden Match die Außenseiterin. Mhm. Also ich glaube, das können wir schon festhalten. Von daher sollte sie hier wirklich gewinnen, dann wird sie wahrscheinlich 5 Außenseiterin-Siege nacheinander gefeiert haben, was schon eher überraschend wäre.
Ja, und sie trifft jetzt auf Onsta Böhr im Viertelfinale. Onsta Böhr hat gegen Veronika Kudermetova mit 7-6 und 6-4 gewonnen. Und bei Onsta Böhr war es dann auch so, dass man gedacht hat, naja, vielleicht ist sie so ein bisschen müde. Wir haben auch darüber gesprochen. Der ganze Sommer, die ganzen letzten Monate waren für Onsta Böhr dann ja doch sehr aufreibend und sehr spektakulär, dieses Finale dann in Wimbledon und dann die Hartplatzsaison war gut, vorher die Sandplatzsaison war schon exzellent, insgesamt das Jahr ist einfach überragend gut für Onsta Böhr und wenn sie da vielleicht dann so am Ende so ein bisschen abreißen lässt, würde ihr niemand übel nehmen. Nee, sie zieht es durch. Gegen Shelby Rogers hat sie sich durchgekämpft, so ein bisschen am eigenen Schopf aus diesem Graben gezogen und das hat sie jetzt gegen Kudermetova auch geschafft. Ein sehr, sehr enger erster Satz, den gewinnt sie mit 7-6, nachdem sie zwischendurch dann schon in diesem ersten Satz mit 2-4 zurücklag und 2-5 zurücklag. Sie musste keine Satzbälle abwehren. Sie hat sich das Break dann bei 3-5 dann wiedergeholt und dann im Tiebreak ist sie nach vorne gegangen und hat diesen Tiebreak sehr, sehr souverän mit 7-1 gewonnen. Im zweiten Satz war es so, dass sie dann eigentlich erst bei 2-1 dann ja den Aufschlag gewonnen hatte von Kudermetova nach einem sehr, sehr langen ersten Aufschlagspiel und dann dachte man, ja, jetzt kommt sie durch, schlug bei 5-3 aufs Match auf, verliert dann ihren Aufschlag, ja, und dann holt sie sich diesen Aufschlag sofort zurück mit einem 0-40-Spiel gegen Kudermetova und zieht in dieses Viertelfinale ein. Chapeau vor dieser Leistung von Onsta Böhr.
Ja, wirklich gute Leistung. Und die WTA hatte ja vorher noch eine Statistik vertweetet, dass Kudermetova hier wirklich noch keinen Aufschlag abgegeben hatte in den ersten 3 Matches. Und so hat sie dann am Anfang hier auch gespielt. War wieder beeindruckend, war dieses geradlinige Tennis, was sie spielen kann. Also flach, hart, hinten ran. Unglaublich schwer für die Gegnerin, da so richtig ins Match reinzukommen. Und das ist ja auch, wie sie in diesem Jahr viele, viele Spiele für sich entschieden hat. Und dann kam eben dieses Aufschlagspiel, wo sie das quasi zum Satz durchbringen sollte. Und dann hat Jabeur sie zweimal, meine ich, ans Netz rangeholt, hat die Returns auch quasi nur noch so gechippt. Und das Tempo, was da dann gefehlt hat, das hat Kudermetova auf einmal schwer gemacht. Und da waren dann 2 Bälle auch am Netz drin, die hätten drin landen können, aber die waren ihr von Jabeur eben auch nicht einfach gemacht worden. Und danach hat sie dann so ein bisschen angefangen zu straucheln. Sie hat weiterhin ein hohes Niveau gehalten, halten, einfach weil sie einen Aufschlag hatte, der sehr gut ist, weil sie eben durch dieses flache, harte Spiel, ein Spiel, wo sie dann vielleicht auch nervlich ein bisschen wackelt, trotzdem noch mindestens auf Augenhöhe gestalten kann. Nur wird sie sich wahrscheinlich ärgern, dass sie, nachdem sie dann das Break zurückgeholt hat im zweiten Satz zum Ende hin, da dann doch nicht den Aufschlag halten kann. Und da war dann eben heute im Unterschied zu den anderen Matches ein bisschen das Problem, dass Jabeur jetzt nicht konstant gut retourniert hat, aber wenn es sein musste, ihr das Leben halt ein bisschen schwerer gemacht hat als andere Gegnerinnen. Und war ein Match auf Augenhöhe, waren ja am Ende 10 Punkte über 2 Sätze, ist völlig okay, ist quasi ein Spiel. Aber Jabeur dann eben doch diejenige, die ein bisschen mehr noch dabei hat in ihrem Spiel als eine Kudermetova.
Und Jabeur gegen Ayla Tomljanovic ist das eine Viertelfinale. Das andere Viertelfinale, das könnte fast schon ein vorgezogenes Finale werden. Das bestreiten zwei Spielerinnen, die im Moment komplett on fire sind. Und eine Spielerin, die vielleicht noch ein bisschen mehr on fire ist als die andere, das ist Caroline Garcia. Bad Homburg ist der Start gewesen, und das habe ich jetzt auch schon mehrfach erwähnt in diesem Podcast. Bad Homburg ist der Start gewesen zu einem überragenden Sommer für Caroline Garcia. Und gestern, wie sie gegen Alison Risk Armitage gewonnen hat, ist einfach schlichtweg beeindruckend gewesen. 6-4 und 6-1. Risk Armitage hat dieses flache Spiel, dieses Spiel, wo du erstmal ja etwas draus machen musst aus den Bällen, die du von deiner Gegnerin bekommst, weil du bekommst nicht viel Spin. Du bekommst wirklich nur viele flache Schläge. Du bekommst einen ordentlichen Aufschlag. Daraus musst du erstmal was machen. Wenn du allerdings das Selbstvertrauen hast, dann kannst du aus diesen Bällen eine ganze Menge machen. Und Caroline Garcia hat es gestern gemacht. Und das war fast Power-Tennis in Perfektion von Garcia, die, wenn sie so spielt, zu den besten Spielerinnen der Welt gehört.
Ja, und vor allem natürlich bei diesen Bedingungen. Ja. Und es war ein spannender oder interessanter Start ins Match, einfach weil Risk doch die bessere Spielerin über die ersten 8 Spiele war. Sie hat immer wieder sich Chancen bei Garcias Aufschlag erarbeiten können, war eigentlich immer wieder 0-30, 15-30, auch mal Breakbälle drin gewesen. In der Phase konnte sich Garcia dann auf ihren Aufschlag verlassen, war da, wenn es sein musste, in der Lage, dann mit einem Ass was abzuwehren oder sich einen schnellen Winner vorzubereiten. Und dann bei 5-4 holt sie sich wirklich relativ aus dem Nichts kommend mit sehr gutem Spiel, muss man dann auch sagen, den Aufschlag von Risk, um den ersten Satz einzutüten, und den zweiten hat sie dann komplett wegdominiert, bis auf ganz am Ende, wo sie ein paar Probleme hatte, das auszuservieren, aber zwischendrin war es wirklich die Garcia, die wir jetzt auch in den letzten Monaten immer wieder gesehen haben, über das Serv dominierend, mit der Vorhand den Ballwechsel kontrollierend, sehr aggressive Returns, da hat sie Risk überhaupt keine Chancen gelassen. Und dann auch die Situation im letzten Spiel, wo sie dann Breakbälle gegen sich hatte, als sie drauf serviert hatte, waren wirklich ein paar spektakuläre Sachen dabei, wo ihr dann Risk irgendwie tiefe Bälle in die Rückhand gespielt hat und Garcia das dann trotzdem umlaufen hat und dann irgendwie noch wirklich Winner auf die Linie gesetzt hat, so cross. Und das war wirklich die Garcia, die wir jetzt in den letzten Wochen immer wieder gesehen haben und die hier, ja, in diesem Turnier bisher das beste Tennis spielt. Heißt nicht, dass sie es gewinnen muss, denn es ist überhaupt erst das zweite Viertelfinale in ihrer Karriere und das erste seit 5 Jahren. Also das hat sie in Konstanz noch nicht gebracht. Nur gab es eigentlich in diesem Turnier keine Situation, wo sie sich wirklich in ihren Grundfesten hat erschüttern lassen, sondern immer wieder, wenn es drauf ankam oder ankommen musste, war sie in der Lage, mindestens den Aufschlag auszupacken und es von daher nochmal zu versuchen.
Sie hat eine unglaubliche Präsenz auf dem Platz, wenn sie gut drauf ist. Wir haben auch sehr viele Matches in den letzten Jahren von ihr gesehen, wo sie nicht diese Präsenz hatte, wo sie nicht dieses Selbstvertrauen hatte. Selbstvertrauen ist kein messbarer Wert, den wir haben, wo wir hinterher sagen können, in den Statistiken war der Selbstvertrauenswert von Caroline Garcia bei 70 und deswegen hat sie das Match gewonnen. Das ist ein sehr, sehr abstrakter Wert, den wir haben. Aber seitdem sie so ein paar Matches hintereinander gewonnen hat, seitdem sie auch Turniere gewonnen hat, seitdem macht sie einen komplett anderen Eindruck. Und diese beiden Siege gegen Andreescu und jetzt gegen Risk Armitage, das sind einfach so beeindruckende Siege gewesen, dass ich gedacht habe, wo ist sie die ganze Zeit gewesen? Weil so ein überpowerndes Spiel, das haben dann auch nur wenige Spielerinnen dann dabei.
Das ist natürlich immer das Problem, wenn man so gute Anlagen hat wie sie, die dann auch konstant umzusetzen. Also ich meine, Federer ohne Selbstbewusstsein wäre wahrscheinlich auch am Ende jemand gewesen, der 3 Grand Slams gewonnen hätte statt 20. Ich glaube, so ist es manchmal im Tennis einfach, weil er, naja, den perfekten Umgang damit gefunden hat und im Moment hat sie ihn ja auch. Also nicht, um die beiden zu vergleichen, aber vollkommen unähnlich ist das Spiel ja nicht, diese Vorhanddominanz und in der Lage zu sein, wirklich alles auf dem Court zu treffen. Aber alles auf dem Court zu treffen heißt heißt eben auch ein kalkuliertes Risiko eingehen zu müssen. Und wenn das schief geht, und bei ihr war es dann ja auch häufig so, dass sie dann reingefallen ist in Löcher. Und es war ja auch einfach so, dass sie seit Ewigkeiten von ihrem Vater trainiert wurde. Und da hatte ich das Gefühl, das ist dann irgendwann auch so ein bisschen in der Einbahnstraße gelaufen. Da war, glaube ich, nicht mehr viel, was die einander geben und vielleicht auch zumindest im Tennis Sinn sagen konnten. Und da hat sie ja dann den Absprung geschafft im letzten Jahr und ist wahrscheinlich immer mal eine Möglichkeit für alle im Tennis, es einmal ohne die Eltern zu probieren. Sie hat es jetzt ziemlich erfolgreich gemacht.
Das hat sie, und sie steht im Viertelfinale und trifft dann auf die andere, ja, Informspielerin dieses Turniers bislang und die jetzt Serena Williams so ein bisschen als das Gesicht dieses Turniers abgelöst hat. Das ist nämlich Coco Gauff. Die hat gestern gegen Zhang Zhuai mit 7:5 und 7:5 gewonnen. Es war ein ganz, ganz enges Match. Und Zhang Zhuai wird vielleicht denken, Junge, Junge, ich habe ganz schön viele Chancen in diesem Match gehabt. Aber Cori Gauff hat sich hier durchgebissen. Und das, glaube ich, kann man so sagen, sie hat sich durchgebissen durch dieses Match, was unglaublich schwierig ist, weil Zhang Zhuai auf Hartplatz einfach eine andere Spielerin, vor allen Dingen auf schnellen Hartplätzen, eine andere Spielerin ist, als das sie auf Sand ist.
Ja, also gerade eben auf dem Hardcourt oder auf dem schnellen Hardcourt, weil sie da, naja, ihre nicht im Übermaßen vorhandene Power natürlich etwas kaschieren kann. Und das Ding war ja hier, es war ein Match nicht nur auf Augenhöhe, am Ende machen hier wirklich 6 Punkte den Unterschied, sondern es war ja auch eins, wo beide, naja, mit ein bisschen ähnlichen Voraussetzungen reinkommen. Also beide jetzt nicht die überwältigenden Grundschläge, wobei die Rückhand von Gauff wahrscheinlich der beste Grundschlag auf dem Court ist. Beide einen guten, aber keinen sehr guten Aufschlag. Beide richtig gute Return-Spielerinnen, also ähnliche Voraussetzungen, haben dann ja auch immer wieder durchaus lange Ballwechsel gehabt, auch spektakuläre Ballwechsel, gerade zum Ende hin, da waren dann wirklich einige dabei. Und ich hatte aber das Gefühl, dass Gauff in der Lage war, die Ballwechsel so zu gestalten, dass sie am Ende doch dort landeten nach 10, 12, 14 Schlägen, wo sie haben wollte. Also was ich damit sagen will, ist, entweder war sie in der Lage, es dann doch auf der Rückhand zu halten, die eben der beste Schlag ist, und das dann zu nutzen in den entscheidenden Momenten, oder aber ihre Vorhand so zu kaschieren, dass sie Zhang gezwungen hat, in den wichtigsten Momenten kurz in die Vorhand reinzuspielen, damit sie da dann nicht selber groß Power machen musste, sondern den dann eher sicher unterbringen konnte. Denn das Ding bei Gauff ist ja, wenn der hart, flach, penetrierend in die Vorhand hineingeht, dann fangen die Probleme für Gauff an. Aber wenn sie in der Lage ist, das so hinzubekommen, dass die Gegnerin den eher kurz reinspielen, dann kann sie auch über die Vorhand dominieren. Und das ist ihr hier in den entscheidendsten Momenten gelungen, plus natürlich wirklich einige Houdini-Ballwechsel, wo sie noch wirklich die unmöglichsten Bälle zurückbekommen hat. Also für Zhang eine wahrscheinlich ärgerliche Geschichte, aber am Ende ist Gauff eben auch das bisschen besser, selbst aus so einem Belag.
Cori Gauff, ich habe es gerade eben gesagt, ist so ein bisschen das Gesicht dieses Turniers, und sie scheint es auch komplett anzunehmen mit ihren 18 Jahren. Sie versteckt sich nicht, sie äußert sich dann ja auch schon seit ein, zwei Jahren klar, dann auch zu anderen Themen als zum Tennis. Sie hat diese Transition von Übertalent zu, sie ist immer noch Übertalent, aber inzwischen ist sie eine mit einem richtigen Selbstvertrauen, hat sie anscheinend mühelos gemeistert. Jedenfalls hat man das Gefühl, so diesen Eindruck, den sie macht bei den US Open.
Ja, sie hatte ja dann auch den, wir hatten noch vor 2 Tagen überlegt, wer bekommt den Hauptslot, sie hat ihn bekommen, also für die Amerikaner ist das am Wochenende eben das Nachmittagsmatch, und da kann man immer gucken, was glauben die amerikanischen Fernsehanstalten, wer wird hier die meisten Zuschauenden ziehen, das hat Gauff bekommen, wird wahrscheinlich auch diejenige gewesen sein, wahrscheinlich neben dem Kyrgios-Medvedev-Match, die meisten Zuschauenden dann am Ende hatte. Und du sagst es, sie nimmt es an, sie ist ja auch irgendwie total locker in den Interviews und hat immer irgendwas zu sagen, jetzt gar nicht despektierlich gemeint, sondern sie hat wirklich was zu sagen. Und tja, wenn sie die spielerischen Fähigkeiten haben wird, um das Damen-Tennis an sich zu reißen, dann wird sie wahrscheinlich wirklich so eine sehr strahlende Gestalt werden. Weiß nicht, ob sie so ein komplettes Spiel entwickeln kann, aber das, was sie jetzt schon hat, ist ja jetzt locker Top 8 mittlerweile.
Es wäre allerdings untertrieben zu sagen, ich freue mich auf das Viertelfinale von Cori Gauff gegen Garcia. Ich glaube, das könnte ein richtiger Knaller dieses Turniers werden.
Ja, vor allem, weil es natürlich so ein Kontrast ist. Also ist Garcia in der Lage, konstant ihr Spiel durchzuziehen, dann auch eben mit der Wucht in die Vorhand zu gehen, dann gewinnt sie jetzt wahrscheinlich. Nur Gauff hat natürlich Mittel, das zu unterbinden. Und daher wird es ein richtiger klassischer Kontrast. Viel wird wohl davon abhängen, wie gut kann Gauff servieren. Wenn bei Gauff so ein bisschen der Wurm drin ist, die Quote nicht so hoch ist wie gegen Zhang, wo es 72% waren, lass das 58 sein, dann geht es wahrscheinlich schief. Aber wenn sie wieder eine ähnliche Quote hat, dann ist das auf jeden Fall ein Match auf Augenhöhe.
Das macht schon extrem viel Spaß, dieses Frauenturnier dieses Jahr, ne?
Ja, also beide Turniere ja eigentlich. Es gab ja durchaus Leid oder Klagen am Anfang des Turniers. Jetzt fliegen ganz große Namen wieder raus. Aber wenn man jetzt auf beide Seiten guckt, Damen wie Herren, sind ja eigentlich viele relativ große Namen und oder interessante Geschichten übergeblieben.
Ja, lass uns noch einmal gerade auf die anderen Hälften jeweils blicken, bei den Frauen und bei den Männern. Bei den Frauen trifft heute Jule Niemeyer auf Iga Świątek. Jule Niemeyer, die einzige Ungesetzte in der oberen Hälfte. Niemeyer hatte sich gegen Jinwen Zhang beeindruckend durchgesetzt mit 6-4 und 7-6 und hat ihr Viertelfinale in Wimbledon, hat sie unterstützt jetzt mit diesem Achtelfinale hier bei den US Open. Trifft auf Iga Świątek, es wird auf jeden Fall eine lehrreiche Veranstaltung werden für Jule Niemeyer, egal wie das Match ausgehen wird am Ende. Aber diesen Slot hat sie sich erarbeitet und erkämpft und das ist eine beeindruckende Geschichte, wie Niemeyer hier vorangeht.
Ja, und wir hatten Anfang der Sendung über Kyrgios und Medvedev gesprochen und quasi deren gleiche Bilanzen beim ersten und zweiten Aufschlag und wo da der Unterschied gekommen war über die Quote. Weil hier wirklich exakt dieselbe Geschichte, erster und zweiter Aufschlag, gleiche Anzahl von Punkten gewonnen, nur eben bei Niemeyer war es die höhere Quote. Und es war ja insgesamt auch spannend zu sehen. Zhang hat versucht, es über ihre Vorhand zu kontrollieren, die ja wirklich beeindruckend ist, wo sie diesen ganzen Spin reinbekommt, wo sie so einen ganzen Court einfach für sich in Anspruch nehmen kann. Aber Niemeyer hatte am Ende so ein bisschen mehr Power und ein bisschen mehr Biss in ihrer Vorhand drin. Und das waren beides durchaus enge Sätze. Und es waren, glaube ich, am Ende 6-7 Punkte Unterschied, aber sie hat es gewonnen. Und jetzt wird es natürlich interessant werden, was passiert gegen Świątek. Świątek ja auch durchaus eine Vorhand dominierende Spielerin, die da aber auch ein bisschen wackeliger sein kann, die man auf der Vorhand erwischen kann. Problem ist, in die Rückhand reinzukommen wieder lebend, in Anführungszeichen, aus der Rückhand, aus diesen Rückhandduellen rauszukommen. Und ich bin gespannt, wie Niemeyer das angeht, weil ich kann mir vorstellen, dass Świątek Niemeyer schon mal ein bisschen testen wird, ins Laufen zu bringen, zu gucken, was kann Niemeyer alles, wenn sie das nicht, wenn sie es quasi aus dem Lauf so dominieren muss, wie sie es gegen Zhang zum Beispiel gemacht hat. Da bin ich gespannt und dann ist es natürlich einfach bei Świątek so, dass wenn es eng wird, dann kann die meist noch wirklich eine Stufe oder zwei Stufen höher gehen und kann Niemeyer das auch. Das wissen wir einfach so noch nicht und von daher ist Świątek für mich schon relativ klare Favoritin, aber ich glaube, niemand wäre schockiert, wenn Niemeyer das gewinnen würde.
Eine Spielerin, die hier völlig geräuschlos durch dieses Turnier geht im Moment, ist Jessica Pegula. Die trifft auf Petra Kvitova, ein Spiel, auf das ich mich sehr freue. Azarenka gegen Pliskova ist ein Match, auf das ich mich sehr freue. Und Danielle Collins gegen Arina Sabalenka. Das wird heute Nacht dann nochmal ein richtig schönes Duell werden.
Ja, ich glaube, wenn Sabalenka ihren Aufschlag im Griff hat, ist sie da die Favoritin, weil Collins ihre Art von Powerspiel meist gegen diejenigen nicht durchziehen kann, die noch mehr Wucht in den Schlägen haben als sie. Also sie ist in der Lage, das zu machen gegen alle möglichen Spielerinnen, aber diejenigen, die sie wegdrängen können mit Wucht, also nicht unbedingt mit Power, sondern mit Wucht, wo auch Spin ist, wo einfach so dieses wegdrückende Element drin ist, da ist sie meist nicht in der Lage, das zu schaffen. Also wird sie vermutlich ein paar Doppelfehler von Sabalenka brauchen, um sich in diesem Match zurechtzufinden. Ansonsten denke ich fast, dass Sabalenka das gewinnt.
Eine Nachricht haben wir noch, es ist noch nicht offiziell, aber Craig Gabriel, der australische Tennisjournalist, hat es gestern dann durchgegeben, das WTA-Finale, es wird ein WTA-Finale dieses Jahr geben und das wird wohl in Dallas stattfinden und in Fort Worth, Dallas und da können wir sagen, hat es einen schönen Platz gefunden, weil Dallas ist ja auch ein Standort eigentlich mit Tradition bei den Frauen.
Ja, uns nicht die größte Überraschung. Wir hatten immer mal wieder überlegt, wo könnte es hin? Ich glaube hier nicht im Podcast, aber so, wo könnte es hingehen? Ich denke, natürlicherweise wäre es nach Großbritannien gegangen. Wo konnte man das einfach nicht machen? Nach dem Bann russischer Spielerinnen, weil die müssen nun mal bei einem WTA-Event oder das würde die WTA nicht zulassen, dass sie dort nicht teilnehmen. Ich glaube, keine andere europäische Stadt war jetzt bereit, in den schwierigen Zeiten, in denen wir befinden, hier vielleicht die nötigen 10 Millionen, die es wohl gebraucht hätte, hinzulegen, sei es Prag, sei es Berlin, sei es vielleicht Madrid oder eine französische Stadt. Und so blieb dann wohl nur Nordamerika über. Ja, und dann hat er jetzt halt Dallas bzw. Fort Worth zugeschlagen. Ich denke, das überrascht keinen, passt auch. Und das letzte große Masters-Turnier bei den Damen ist ja in Guadalajara, also jetzt auch nicht so weit weg von Fort Worth.
Eins noch gerade zum Herren, Achtelfinale. Wir erleben heute Cilic gegen Alcaraz, Norrie gegen Rublev, Tiafoe gegen Nadal und Iwaschka gegen Sinner. Hat vom ersten Hinschauen nicht unbedingt diesen Reiz wie das Frauen-Achtelfinale heute, aber Norrie gegen Rublev, das könnte ein interessantes Match zum Beispiel werden. Und ich bin sehr gespannt, wie Francis Tiafoe gegen Rafael Nadal heute im besten Slot dieses Tages dann reüssieren kann.
Ja, das hätte ich jetzt auch herausgestrichen, denn Tiafoe spielt im Moment sehr gutes Tennis, wird viel vom Aufschlag abhängen. Also da wird er eine Quote brauchen, um einfach so ein bisschen das Tempo gegen Nadal zu gestalten, auch weil Nadal immer noch nicht so super serviert und Tiafoe beim Return das Risiko gehen kann, wenn es denn beim eigenen Aufschlag passt. Aber wenn er nicht passt, dann wird er das verlieren. Nur wenn er passt, dann kann das echt eine offene Geschichte werden. Er hat ja hier auch schon zum Beispiel mal Federer in 5 Sätze getrieben, hat gegen andere große Namen schon zumindest mitgehalten. Traue ich ihm auch zu. Aber wird eben wirklich viel vom Aufschlag abhängen. Dann hast du angesprochen, Norrie gegen Rublev. Rublev hat ja wirklich wieder so ein ewig Match gehabt gegen Schapovalov, wo am Ende auch so ein bisschen die Nerven entschieden haben. Wenn Norrie einfach so sein Ding durchzieht, ist wahrscheinlich Norrie auch der leichte Favorit, weil wir von dem wissen, welche Leistung der bringt. Rublev, der ist ein bisschen wankelmütiger. Alcaraz gegen Cilic, bin ich gespannt drauf. Alcaraz spielt hier echt spektakuläres Tennis im Moment. Cilic legt allerdings sehr gut auf. Ich habe das Gefühl, Alcaraz, ob der schon so gut mit so richtig tollen Aufschlägern kann, da bin ich mir noch nicht sicher. Iwaschka, Sinner, da sehe ich Sinner schon vorne, auch wenn Iwaschka hier im Moment spektakuläres Tennis spielt. Aber da ist Sinner für mich schon der Favorit.
Und das Schöne ist, wir können morgen drüber sprechen.
Genau.
Wir werden morgen drüber sprechen. Morgen gibt es wieder einen Podcast von uns dann endlich mal in aller Ausführlichkeit zu diesen jeweils anderen Hälften hier. Es tut uns leid, dass wir es bislang so noch nicht geschafft haben. Das war es nämlich mit der neuen Ausgabe von Chip and Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram und wie ihr es schon kennt, auf Twitter sind wir besonders aktiv. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.